Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Der Kompressor Podcast ist hier. Ich bin Timo Grampes und habe heute keine roten Augen, weil die Hausstaubmilbenallergie mich jetzt gerade mal nicht erwischt hat. Aber was mich erwischt hat, das ist Cora Knoblauch mit ihrem Staubstück in unserer Rubrik Gestalten, Architektur und Design. Da gucken wir uns ja die scheinbar naheliegendsten Phänomene mal etwas genauer an. Und also ich gehe nicht selten anders raus, als ich reingegangen bin, so auch beim Staub.
Bevor ich die Staubforscherin und Theoretikerin Bettina Fissmann zu Hause besuche, robbe ich noch schnell unter mein Sofa, um ein paar dicke Staubmäuse einzusammeln. Wattig, weich und grau. Eine Ansammlung von Stoffpartikeln, Haaren und Hautschuppen. Doch ausgerechnet heute finde ich dort keine. Bettina Fissmann ist nicht überrascht.
Das ist das Wesen des Staubes. Der macht, was er will. Also der ist wirklich nicht kontrollierbar. Also autonomer geht's gar nicht.
Staub schwebt, während alles andere zu Boden sinkt. Wenn die Sonne durch die Fenster scheint, sehen wir die Staubteilchen milliardenfach durch die Luft wirbeln, gleiten und segeln. Staub ist immer um uns, an uns. Er ist exakter und persönlicher als jeder Fingerabdruck. Und wir produzieren ihn permanent selbst.
Man denkt immer, der kommt von außen, aber der kommt natürlich von sich selber.
Staub ist sozusagen unser eigenes Leben, zerrieben in kleinste Teilchen.
Was jetzt interessant ist, ist, dass bis heute ist der Staub das letzte mit dem bloßen Auge wahrnehmbare. Und dadurch ist er sozusagen auch ein Tor in den unsichtbaren Bereich. Und das hat eben in der Wissenschaft ganz viele Theorien hervorgebracht.
Viele Physiker haben sich mit Staub befasst. Albert Einstein zum Beispiel und der Naturwissenschaftler John Tyndall. Auch Walter Benjamin schreibt in seinem Passagenwerk über Staub.
Kann man Staub hören eigentlich, ja, wenn man sich Mühe gibt?
Ja, ist ganz verrückt. Also man kennt den Staub auf der Platte. Also den, der sich in die Ritzen setzt. Na, das Knicken, Knastern.
Die grauen Staubhäufchen unterm Sofa und hinter der Tür gelten als Lagerstaub, lerne ich. Der permanent um mich herum segelnde Staub ist sogenannter schwebender Staub. Und der ist beinahe noch autonomer als der lagernde. Die winzigen Staubpartikel fliehen vor uns, wenn wir sie fangen wollen, und batten sich scheinbar zielsicher und wie festgeklebt an Gegenstände. Kleine Staubmäuse wachsen rasch an zu immer größeren, denn Lagerstaub zieht durch seine elektrostatische Aufladung noch mehr Staub an sich. Und hat übrigens nicht in allen Zimmern einer Wohnung dieselbe Farbe. Die Staubmäuse in meinem Wohnzimmer sind rötlich-grau, im Schlafzimmer eher bläulich. Kleidung, Polstermöbel, Bettwäsche und vor allem Haut und Haare hinterlassen kleinste Farbpigmente im staubigen Fingerabdruck der Zimmer.
Wie oft saugst du?
Ich sauge gar nicht. Ich mache nur ein bisschen Wischtechnik.
Unauffällig schmule ich bei der Staubforscherin Bettina Fissmann in die Zimmerecken ihrer Wohnung. Doch da sieht es nicht staubiger aus als bei mir zu Hause. Ist es möglich, dass der Staub weniger wird, wenn ich Frieden mit ihm schließe, ihn einfach ignoriere? Staubforscherin Bettina Fissmann erzählt von Quentin Crisp, britischer Dandy, Exzentriker und Autor. Sting widmete der schwulen Ikone Crisp seinen Song Englishman in New York. Don't drink coffee, I take tea, my dear. Crisp lebte in den 80er Jahren in einem Apartment in New York und stellte dort folgende Theorie auf. Nach 4 Jahren hat die Staubanlagerung in einer Wohnung ihren Höhepunkt erreicht. Danach wird's nicht mehr, der Staub zerfällt. Crisp reinigte sein New Yorker Apartment über 5 Jahre nicht. Es muss furchtbar gerochen haben. Er selbst sah übrigens stets aus wie aus dem Ei gepellt. Ein Journalist fragte ihn mal, wie es sein kann, dieses verdreckte, staubige Apartment, im Gegensatz dazu Crisps gepflegte Erscheinung.
Die Antwort von Quentin Crisp ist, if I would have spent the time cleaning the apartment, there wouldn't be an appearance.
Klar, wer viel putzt, hat eben auch weniger Zeit für andere Dinge. Man muss es natürlich nicht machen wie der Dandy Crisp, aber weniger saugen, mit dem eigenen Staub leben und akzeptieren.
Dass es so ein Tor ist in wirklich ein empirisches Denken, weil der Staub ist Medium, der ist Material, der ist Feind, der ist Störung. Das ist eigentlich das Schöne daran.
Kann Englisch sprechen in einem Film verhindern, dass man einen Oscar dafür bekommt? Ja, das geht. Das beweist gerade Joy. Der hätte für Österreich den Oscar gewinnen können als bester internationaler Film. Aber die Oscar Academy hat entschieden, nö, geht nicht, weil zu viel Englisch. Was dahinter steckt, unser zweites Thema im Kompressor-Podcast heute. Und Sie können uns natürlich abonnieren über Apple Podcasts, Spotify und die DLF Audiothek.